Guten Morgen. Ich sehe ein bisschen YouTube hier noch. Nee, jetzt sehe ich was anderes. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Das ist das erste Mal, vielleicht auch das letzte Mal. Ihr könnt ja hinterher wählen und könnt dann den Raimund und die Brüder informieren und sagen, den im Leben nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Ich halte es aus. Ich habe schon so viel ausgehalten. Mein Name ist Marco Hinter. Ich komme aus Breitscheid, das ist nicht weit, das ist Wanderentfernung. Ich wandere auch tatsächlich manchmal hier vorbei oder Radfahrentfernung und bin in Breitscheid geboren, aufgewachsen, war eine Zeit lang weg in verschiedenen Ecken, bin wieder hingekommen, weil es ist der schönste Ort neben Mademühlen. Es ist wirklich der schönste Ort auf dem Westerwald und wir sind gerne da. Ich lebe da mit Sarah und die Sarah hat heute Morgen gesagt, grüß die Gemeinde, es sind einige, die Sie kennen. Herzliche Grüße, vor allen Dingen die Queta mit ihrer Familie, habe ich eben schon gemacht, ich mache es jetzt nochmal Queta, dann haben wir auch eine Tonaufzeichnung davon, das ist wichtig. Sie wäre gerne hier, aber unsere jüngste Tochter hat Besuch, Übernachtungsgäste jetzt bei uns im Haus und hat gesagt, ich bleibe zu Hause und mache Ordnung, nehme ich an, sowas in der Art. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder im besten Alter, 15, 17, 20, was will man mehr, wunderbar, die Kinder werden Flügge und entpuppen sich von der Raupe zum Schmetterling. Es ist fantastisch. Wir genießen das und Ich arbeite in meinem anständigen Beruf. Also ich habe eine Bibelschulausbildung gemacht und wollte eigentlich in die Mission gehen durch verschiedene Lebensführungen. Einige von euch wissen, das hat es nicht sein sollen, nicht sein dürfen und dann war eine Berufung, bleibe in Breitscheid, arbeite damit bei Neustadt oder in der Gefährdenhilfe damals und dann auch in der Gemeinde. Ich bin seit wahrscheinlich 15 Jahren mit in der Gemeindeleitung, also schon einer von den eher Älteren da und bin nebenbei sehr engagiert an der Klostermühle bei den Fackelträgern. Das ist geistliches Naherholungsgebiet, die Queta kann davon berichten. Es gibt fast nichts Besseres, wie hier ins Auto zu steigen, an die Lahn zu fahren und da ein Wochenende Bibelarbeiten oder Konfi-Stunden oder Kurzbibelschule oder sowas zu machen bei den Fackelträgern an der Klostermühle. Ihr müsst nicht an den Tauernhof, da könnt ihr auch hinfahren. Das ist eine Stunde Entfernung, fahrt hin, genießt das, das ist wirklich sehr, sehr gut. Da schlägt mein Herz und um das Herz soll es heute Morgen auch gehen. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, wo wir den Termin ausgemacht haben, also nicht am Anfang, aber jetzt in der kurzen Vorbereitung, letzte Woche vor, es ist ja Advent. Und dann kommst du mit so einem Thema, ich versuche das ein bisschen adventlich auch zu schaffen. Vielleicht sagen wir, haben wir das Bild? Ja, genau. Wir machen heute so ein Belastungs-EKG. Wer weiß, was ein Belastungs-EKG ist? Also ich bin so ein Mitmachtyp, ihr dürft manchmal innerlich und äußerlich die Hand, ihr wisst, was das ist, wo der Arzt sagt, hier, jetzt müssen wir mal genau hingucken. Der Herr guckt auch genau hin. Deswegen haben wir den Psalm eben auch gehört. Übrigens einen, den ich auswendig gelernt habe mal. Und das fällt mir nicht leicht, auswendig lernen. Ich bin immer mit meinem Hund durch den Wald gegangen und habe 139 den Psalm gelernt. Das sind 24 Verse und manchmal so Dubletten und man verhaspelt sich. Ich hatte das Gefühl, der Hund konnte den schneller als ich. Und er hat immer gebellt, wenn ich mich versprochen habe. Ich habe dann immer laut den wiederholt. Am Ende konnte ich ihn. Und was in dem Psalm so wunderbar ist, Gott ist nicht eine Idee. Gott ist nicht ein überlegenes Konzept oder eine spirituelle Inspiration. Gott ist Mensch geworden. Er interessiert sich für dein Leben. Er interessiert sich für dein Body, für deinen Körper. Er kennt dich. Er kennt deine Niere, so sagt es die Bibel. Er kennt dein Herz. Er kennt das Haar auf deinem Haupt, das ist gezählt. Er kennt deine Gallensteine, deinen Meniskus. Er kennt dich durch und durch. Es ist nicht nur so eine fantastische Idee, die die Welt ein bisschen besser macht, sondern er kennt dich und er liebt dich. Und er hat dich so angenommen, wie du bist. Das ist genau das, was der Psalm 139 ausdrückt. Auch wenn der Psalmist da ringt. Und auch mal wütend ist. Und wütend ist, was ihm passiert. Und wir werden gleich noch einen anderen Psalm lesen, damit möchte ich einsteigen. Psalm 73, wo der Asaf was Ähnliches sagt. Gott kennt uns, er kennt unser Herz. Und da wollen wir heute Morgen so ein kleines Belastungs-EKG. Erst schauen wir an. Ich habe so eine Geschichte in der Bibel, wo ich denke, da ist so eine Belastungs-EKG-Situation für die Jünger. Die schauen wir erst kurz an und dann gucken wir ein bisschen nach uns. Seid ihr dabei? halbe Stunde, habe ich gehört, haben wir. Eigentlich ist es keine Predigt, sondern das ist fast ein bisschen eine Bibelarbeit, was ihr in der GBS macht. Das dauert ja immer 45 Minuten, aber ich rede schneller und wir komprimieren das auf eine halbe Stunde. Ist das okay? Ich steige ein mit Asaf, Psalm 73. Bin ich auch krank, sagt der Asaf im Psalm 73, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Der Asaf, der hat ja viele Ups and Downs in diesem Psalm, der beschreibt und sagt, ich wäre schier verzweifelt, ich bin verrückt geworden, in mir ist kaputt gegangen. Ich war so im Eimer, würde man heute sagen. Und den anderen geht es so gut. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum leiden wir so? Warum sitzen wir hier mit der Maske? Warum bin ich geimpft, nicht geimpft? Und dann sagt der Asaf, am Ende habe ich gemerkt, Gott ist der Trost meines Herzens. Er weiß das. Er kennt meine Gallensteine und meinen Bluthochdruck. Und in seiner Nähe ist gut wohnen. Und ich möchte unser Herz im biblischen Sinne heute Morgen mal so ein bisschen anschauen. Ich bin aber kein Arzt. Ich komme aus dem Maschinenbau. Wir bauen die wichtigsten Maschinen bei uns im Unternehmen, die es für diese Welt gibt. Wir verpacken Schokolade, Salzstangen und Chips. Come on, gibt es irgendwas, was wichtiger ist? Jetzt sagt der Raimund, halt, Moment, stopp. Ja, aber in der Pandemie war das überlebenswichtig, die Tüte Chips und hin und her. Und da kenne ich mich aus, aber nicht, ich bin kein Mediziner und trotzdem will ich über das Herz reden. Aber das Herz im biblischen Sinne. Im biblischen Sinne ist das Herz die Mitte des Lebens, das Zentrum unserer Entscheidung. Wir würden heute vielleicht sogar sagen, Kleinhirn, Großhirn, so Emotio und Ratio, so diese Entscheidungsgrundlage unseres Lebens, das beschreibt die Bibel mit dem biblischen Herzen. Es ist nicht das Gefühl, sondern es ist schon da, wo eine Entscheidung sich formt und wo eine Entscheidung getroffen wird. Und da wollen wir die Jünger mal anschauen. Und ich habe gedacht, ich mache so eine Gliederung. Das hilft mir immer, dass ich mich zeitlich auch maßregel. Es gibt eine Vorgeschichte. Ach, guck mal hier. Dankeschön. Ich habe Angst, wenn du das da hinstellst. Ah, hier, das ist ja ein Knaller. Was ihr alles könnt. Darf ich das trotzdem wegstellen? Weil ich habe Angst, ich bin so ein Ruderer. Und dann gibt es hier Dinge, die ihr nicht wollt und ich auch. Darf ich das hier hinstellen oder ist der heilig? Jede Gemeinde hat Kultur. Manchmal auch. Dankeschön, Steffi. Vielen Dank. Also, fünf Dinge, Vorgeschichte, Ursache, Wirkung, Jesu-Therapie, Prophylaxe und du. Und wir gehen es einmal durch im Blitzkonzert mit den Jüngern, eine spezielle Geschichte. Wenn dich einer mal fragt, so beim Bibelquiz, nenn mir ein Wunder in der Bibel, was in allen Evangelien vorkommt, dann ist es die Speisung der 5000. Das ist übrigens das einzige Wunder Jesu, was in allen vier Evangelien genannt ist. Und es hat eine wahnsinnige Bedeutung. Und wir tauchen jetzt gleich ein in diese für uns gut bekannte Geschichte, ihr kennt es alle, die Speisung der 5000 mit den Facetten. Wir schauen die ein bisschen an aus einem anderen Aspekt, aus dem Aspekt Herzenshaltung der Jünger während dieser Situation. Verstanden? Ich brauche ein Nicken. Ich bin so ein interaktiver Typ. Da steigen wir jetzt ein. Und ich chatte da ein bisschen durch. Wir lesen nicht das ganze Kapitel in Markus 6, das wäre zu lange. Das ist dann wirklich für die Bibelarbeit. Aber die Vorgeschichte der Speisung der 5000 ist, dass Jesus die Jünger sendet. Das erste Mal alleine. Er sagt, geht mal hin, macht eine Einsatzwoche. Geht in die Städte und Dörfer nach Triedorf, nach Odersberg und geht nach Bratschitt, nach Gusternheim, in Rovershit und sagt denen, das Himmelreich ist nahe. Legt den Menschen die Hände auf, segnet sie und sagt ihnen, Jesus ist da, der Retter ist da, er will euer Leben verändern. Das war das erste Mal, dass die Jünger alleine losgeschickt werden. Wir sind am Ende so ein bisschen des Dienstes von Jesus, wo er sagt, ihr habt von mir gelernt, ich habe Mitmach geübt und jetzt geht mal los. Und sie gehen los und die Jünger erleben, wow, es funktioniert. Wir beten für Menschen. Und sie werden gesegnet. Wir helfen, wir heilen, wir verändern Leben. Sie spüren, Gott handelt durch uns, obwohl Jesus nicht da ist. Wahnsinn. Und Jesus sagt, es ist eilig, es ist schnell, nehmt nichts mit. Ihr könnt es lesen. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Was wird das für eine Woche gewesen sein für die Jünger, wo du einem kranken Menschen die Hände auflegst und er wird gesund? Wo du Dämonen austreibst, wo du Leben veränderst. Das ist ja nicht unsere tägliche Erfahrung, auch heute, nicht bei den Jüngern war das so. Und sie sind begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, der Heilige Geist wirkt durch sie. Und es ist dringlich und sie haben keine Zeit, das sagt der Text später, zu essen, zu schlafen. Das ist tatsächlich wie so eine Evangelisationswoche von morgens früh bis abends spät, bis zur völligen Entkräftung. Und trotzdem ist man Glücksgefühle und sagt, wow, Hammer, so war das. Und dann kommen die Apostel zurück und berichten, was sie getan haben. Und dann sagt Jesus, kommt, wir ziehen an einen einsamen Ort, wo ihr euch ausruhen könnt, denn er sieht, die sind durch. Die sind fertig. Die können nicht mehr. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigen Ort. Was ist die Betonung? Einsamer Ort, ausruhen, Ruhe. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Überraschung, hallo, wir sind schon da. Die Jünger hatten gesagt, es ist jetzt Ende. Kennt ihr das, wenn so eine Freizeit zu Ende geht, wenn so ein Zeltlager zu Ende geht, wenn so eine Aktionswoche zu Ende geht, so am letzten Tag, dann bist du einfach durch. Bis dahin geht's, aber dann ist vorbei. Ich wandere gern Marathon. Und das sind 42 Kilometer. Und wenn du weißt, du gehst jetzt heute den ganzen Tag, bist du am Wandern und dann kommst du abends an, dann bist du durch. Das Witzige ist, wenn du dir vornimmst, du gehst einen Halbmarathon, der ist nur halb so lang, 21 Kilometer, dann bist du genauso fertig. Das ist auch eine mentale Geschichte, wo du sagst, da ist das der Zielort und ich habe den erreicht und jetzt ist Feierabend. Das ist manchmal so, dass der Körper dann auch so psychosozial, mental reagiert und sagt, jetzt ist zu Ende. Und da war eigentlich jetzt Ende und die Jünger waren fertig. Und sie waren am physischen und geistlichen Limit. Sie hatten nicht genug zu essen. Und dann wissen wir, wo die Jünger zu ihm kommen, da schickt die Leute heim. Ihr kennt es. Und Jesus sagt dann, gebt ihr ihnen zu essen. Und wir kennen auch die Randgeschichten. Wie soll das werden? Wir haben nicht genug zu kaufen. Sagt der eine Jünger und der andere sagt, hier ist einer, der Philippus sagt hier, der hat 5 Brote und 2 Fische. Ihr kennt es. Von den verschiedenen Evangelien steht hier so im Markus nicht. Aber wenn man es zusammenbaut, hat man all diese Dinge. 5000 Männer, wie bekommen wir was zu essen? Die Antwort ist, das geht nicht. Es ist viel zu viel. 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder, 20.000 Leute, 12 Jünger, die am Ende waren, die ruhen wollten, sollen 20.000 Leute satt machen. Wenn jeder Mensch 100 Gramm Brot bekommt, sind das 2 Tonnen. 2 Tonnen Brot, kann man leicht rechnen, das ist 3 Satz. Und dann sagt Jesus, das wissen wir aus den anderen Evangelien, lagert die mal, 20.000 Leute, zu 50 und zu 100. Hast du das mal gemacht? So ein Bundesliga-Stadion voll von Menschen, die enthusiastisch sind, weil Gott Wunder getan hat, ohne Megafon, ohne Übertragungsanlage, teilt euch auf in Gruppen zu 50 und zu 100 mit 10 Jüngern, ohne Ausbildung dafür, ist nicht so einfach. Um nicht zu sagen, das ist unmöglich. Aber die haben es gemacht und dann sagt Jesus, hier, gebt ihr ihnen zu essen, teilt aus. Und die Jünger teilen aus und sie merken, es reicht. Und sie brechen das Brot und es reicht und es wird nicht weniger. Dann sagt Jesus, einsammeln. Und sie sammeln 12 Körbe. Das heißt, sie haben Brot ausgeteilt, es hat für alle gereicht, Brot und Fisch. Und sie holen es zurück. Und dann lesen wir, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Jesus sagt, hier ab ins Boot, nicht, dass ihr jetzt einschlaft, fahrt nicht runter, es ist Abend, es ist schon dunkel, 9 Uhr, ab ins Boot. Er treibt sie ins Boot, sagt der andere Evangelist, ich glaube bei Matthäus steht das, und sie fangen an zu rudern und was da passiert, wisst ihr auch. Was passiert auf dem See? Es kommt der Sturm steht gegen sie. In der dritten Stunde ist der Sturm so mächtig, dass sie denken, sie müssten sterben. entkräftete Jünger nach einer Einsatzwoche, nach einem verrückten Tag auf hoher See im Sturm und dann kommt Jesus. Gegen 3 Uhr morgens um 49 lesen wir, doch als sie ihn, nämlich Jesus, auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, das sind die Jünger, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an, erschrecket nicht, sagt er, ich bin es, habt keine Angst. Und dann kommt die Szene, die jetzt hier nicht beschrieben ist, die wir aus den anderen Evangelien kennen, wo Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, ich gehe aufs Wasser. Der hatte noch so eine Restenergie. Dieser Petrus ist schon ein verrückter Typ. Nach so einem Tag hat er gesagt, hier, dann, vielleicht war der auch fatalistisch. Nee, fatalistisch war eher der Thomas. Aber der Petrus sagt, wenn du es bist, dann steige ich nochmal aus dem Boot. Und er macht es und dann geht er unter und Jesus hält ihn und kommt zu ihnen ins Boot und das Wasser beruhigt sich. Wir kennen die Situation. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Und jetzt kommt dieser Vers, der eigentlich Thema meiner Predigt ist. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Ich darf keine Begriffe der jungen Leute wählen, weil meine Töchter immer sagen, das ist total peinlich, wenn du das machst. Aber meine Tochter würde sagen, Papa, das ist spooky. Das ist total verrückt. Das ist schräg, würden wir vielleicht sagen. Das ist crazy, würden die mittlere Generation sagen. Die Alten würden sagen, das ist komisch, trotzig. Da bist du bei dem größten Wunder, was die Bibel beschreibt, dabei und du bist mit dabei, nicht nur Zuschauer, sondern Mitwirkende. Und ich baue bewusst die Brücke jetzt in deinen Dienst für die Gemeinde. Du arbeitest mit hier in der Gemeinde, du bist mit vielleicht bei einer Jungschar-Freizeit, beim Musikteam, beim Vorbereiten der Advents, keine Ahnung, was weiß ich, beim Männer, beim Frauen, beim Gottesdienstteam, in der Leitung, bei einer speziellen Aktion evangelisiert Mademühlen und Driedorf und weiß ich was. Du bist dabei, du guckst da nicht nur zu, du machst es. Und dann erlebst du, it works, würden wir heute sagen, es funktioniert. Der Herr tut was, er spricht Menschenherzen an, da fallen Menschen auf die Knie und beten und sagen, ich brauche Jesus. Durch das, was du tust, werden Menschen gesegnet, bekommen Hoffnung, es wird Licht, es wird hell, es wird schön. Und du tust das und unter deinen Händen wird das Brot nicht alle und du merkst, hey, wir haben eigentlich keine Power mehr, wir sind total am Ende, aber irgendwie läuft es weiter, weil der Herr segnet. Und du tust, was Gott dir sagt und steigst dann doch ins Boot, obwohl du müde bist und ruderst und hin und her und am Ende ist die Diagnose, nichts gelernt, dabei gewesen. Das Herz hat sich zusammengekrampft, geistlicher Herzinfarkt. Irgendwelche Venen und Arterien sind nicht mehr frei, hat sich was verklumpt. Da hast du plötzlich, und das sehen wir hier in der Diagnose, haben die Jünger funktioniert. Sie haben gesagt, ich mache meinen Dienst, ich tue es, weil der Herr mir das ja sagt. Kann ja nicht ungehorsam sein. Aber im Herzen, in dem, was ich denke und fühle, in dem, was ich will, bin ich ganz woanders. Ausgebrannt, würde man sagen heute, vielleicht Burnout. Jünger, unter deren Mithilfe ein Wunder geschieht, bekommen am Ende des Tages oder hier nach 18 Stunden die Diagnose, dein Herz war verhärtet und sie glaubten nicht. Und wir haben die Vorgeschichte eben angeschaut, was führt dazu? Und das ist meine Frage jetzt wieder, was führt zum Herzinfarkt? Stress, Schlafmangel, körperliche Erschöpfung, das war so bei den Jüngern alles, falsche Versprechen, Erwartungen, Mitarbeit bei Gottes Handeln im Notlaufbetrieb, so sehe ich die Speisung der 5000, die waren schon durch. Und warum mutet Jesus ihnen das noch zu? Das ist die andere Frage. Wir sagen, Jesus ist gut, er macht immer alles schön bei uns und alles so gechillt und wir sind, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, alles so harmonisch, alles so harmonisch und nie überlastet. Wir haben immer nur Puls 90 oder 85, wenn wir mit Jesus arbeiten. Der Text sagt was ganz anderes. Der Text sagt, wenn ich bei euch bin, dann kann es schon mal sein, dass es an eure Grenze geht, vielleicht auch darüber hinaus, aber ich bin ja dabei. Mitarbeiter im Notlaufbetrieb, nervende Mitmenschen, jetzt kommen die schon wieder. Der ist zwar aus der Gemeinde und der Herr habe ihn seligt, aber der singt im Himmel im anderen Raum. Den brauche ich nicht, auf jeden Fall nicht ganz nah bei mir. Und dann dieses Thema Jesu handeln. Warum auf dem See? Warum jetzt mit Gegenwind? Warum rudern? Warum sterben? Und dann kommt da ein Gespenst. Stell dir vor, Jesus ist in deiner Nähe und du siehst nicht, dass es Jesus, sondern du denkst, da ist ein Gespenst. Das waren ja Jünger, die waren nicht fremd, die waren bekannt, die waren 3 Jahre eng mit ihm zusammen. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott in deinem Leben handelt und sagt, ich bin nah bei dir und du hast das Gefühl, hier ist Halloween, aber es ist Gott, der neben dir steht. Wow. Die Wirkung war Todesangst, wir müssen sterben, niemand hält das aus, ich habe es gerade gesagt. Mit Jesus in einem Boot, mit hartem Herzen, das ist Horror. Wir sind blind, wenn das so ist, für seine Gegenwart. Wir sind blind für sein Handeln. Wir sind blind für geistliche Wahrheiten und Kleinglaube. Und da erschreckt mich Markus 8, das ist 2 Kapitel weiter. Wir schlagen das gerade mal auf. Ich bin ein bisschen schwer im Aufschlagen. Meine Feinmotorik ist hart geprüft, ich habe mir die Finger geklemmt. In Markus 8 lesen wir, 1,5 Kapitel später, nach der Speisung der 5000, kommt die Speisung der 4000. Das ist wie so ein Déjà-vu, es passiert wieder. Und am Ende der Speisung der 4000, da fragt Jesus, oder da geht es um Sauerteig, da bringt Jesus ein Beispiel, die sagen, auf einmal sagen die Jünger, oh, wir haben übrigens nichts zu essen. Und spätestens da musst du eigentlich denken, die Jünger sind nicht ganz dicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. 5000 satt gemacht, 4000 satt gemacht, nichts gehabt, immer alles satt gewesen. Und dann sagt Jesus, redet über den Sauerteig der Herodianer und die Jünger sagen, übrigens, Herr, wir haben nichts zu essen, da müssen wir jetzt hungern. Ja, habt ihr es nicht gepeilt? Offensichtlich nicht. Und er merkte das, steht da in Vers 17, Kapitel 8, und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Offensichtlich war diese Hartherzigkeit gegenüber Gottes Handeln im Leben der Jünger nicht ein Einmalereignis, sondern hat sich kultiviert, hat sich verstetigt. Wie ist das bei uns? Hand aufs Herz, sagen wir. Hand aufs Herz. Gibt es so eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, das ist nicht fair, wie Gott da mit mir umgegangen ist? Dass der mir diesen Mann oder diese Frau geschenkt hat oder nicht geschenkt hat, dass so eine dramatische Situation in meiner Familie, in meiner Ehe, in meinem gesundheitlichen Zustand, im Leben meiner Kinder, in der Gemeinde eingetreten ist, das ist nicht fair. Und kann es sein, dass da so ein Herzinfarkt war an diesem Punkt, wo du sagst, diese Überlastung, das hält keiner aus, Horror. Kann es sein, dass wir dann angefangen haben zu trainieren, weiter zu funktionieren in der Gemeinde? Ich mache weiter die Jungscharbeit, ich bin weiter in der Leitung, ich stehe auf der Kanzel und predige. Ich diene mit, aber nicht mehr mit vollem Herzen, nicht mehr so, sondern die Arterien und die Venen sind ein bisschen verkrampft und es ist so Leben im Notlaufbetrieb. Wie beim Auto, das kennt ihr ja, wenn das Auto irgendwas was kaputt geht, hier in der Abgasanlage ist was nicht, dann schaltet er um und du kannst noch fahren. 80, hoho, auf der Autobahn. Hast keine 180 PS mehr, sondern nur noch 30. Du kannst doch niemanden mehr überholen, aber du fährst noch. Wir sind hier bei Belastungs-EKG. Was ist mit deinem Herzen? Gibt es eine Situation in deinem Leben, vielleicht aktuell, wo du sagst, jetzt kommt Weihnachten, ich habe keinen Bock auf Weihnachten, Entschuldigung, ich habe keine Freude im Herzen an Weihnachten. Und ich verstehe auch Gott nicht, ich verstehe die Maske nicht, ich verstehe die Impfung nicht, ich verstehe die Gemeindeleitung nicht, ich verstehe meinen Nachbarn nicht. Herr, beam mich hier weg, Spocky Energie. Kann das sein? Die gute Nachricht ist, bei den Jüngern war das offensichtlich so. Die waren blind. Und das Schöne ist, Jesus ist ein Therapeut auch. Und Jesus hat Methoden, damit umzugehen. Das war bei den Jüngern so. Es war übrigens bei Mose so. Es war bei Elia so. Es war bei David so. Also die Historie, die Vorgeschichte ist ganz lange. Ihr seid nicht die Einzigen, die an irgendeinem Punkt in der Beziehung zu Gott in der Situation stehen, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich steige aus, ich kann aber nicht weggehen, weil du bist der Einzige, aber es ist crazy, verrückt, es ist nicht gut. Und die erste wichtige Botschaft für dich heute Morgen ist, Jesus wechselt die Jünger nicht aus. Ich hätte das lange gemacht. Ich habe Verantwortung auf beruflicher Ebene für ein paar Mitarbeiter. Nicht ein paar, also für Mitarbeiter. Wenn die so nicht funktionieren würden, wie diese Typen hier, ich hätte die ausgewechselt. Das geht doch nicht. Damit kannst du keinen Krieg gewinnen, sagen wir heute. Du musst die auswechseln. Jesus wechselt uns nicht aus. Er hat die Jünger nicht ausgewechselt, er hat den Mose nicht ausgewechselt. Mose hatte gesagt, hier, komm nach Hause, es reicht jetzt. Feierabend, das war die letzte Aktion, du kommst nach Hause. Das kommt schon mal vor, aber er hat sie nicht ausgewechselt, er hat nicht gesagt, du bringst es nicht. Gott hält dich aus. Er kennt dein Herz, deine Niere, dein Meniskus. Er kennt deine bösen Gedanken, er kennt deine Zweifel, er kennt deine Sorgen und Ängste und deine Wut und deine Fähigkeit, immer wieder an derselben Situation zu stolpern, das kennt er alles. Aber er hält dich aus, er wechselt dich nicht aus. Emmaus-Jünger, die haben gesagt, es ist too much, Entschuldigung, es ist zu viel. Zu viel. Die Frauen kommen vom Grab und sagen, wir haben ihn gesehen, er lebt, er ist auferstanden, wir haben einen Engel getroffen und der kommt. Dann haben die Emmaus-Jünger genau in dem Moment gesagt, nee, jetzt hier nicht mehr, bis hier noch nicht weiter, wir gehen. Und sie gehen weg von der Gemeinde, weg von der Gemeinschaft. Und wer geht mit? Jesus. Und was macht er? Seelsorge. Und wie sieht sie aus? Er schimpft erstmal, sagt, seid ihr noch ganz knusper? Geht's noch? O ihr Toren zu trägen, Herzens all dem zu glauben, was Mose und die Propheten geschrieben haben, da steht es doch. Und was macht er? Er schimpft. Aber er hört nicht auf beim Schimpfen. Wie oft ist meine Seelsorge mit den Gemeindegeschwistern, die nicht mehr funktionieren, nur Schimpfen? Wo ich sage, bist du ganz dicht? Wie kannst du dich so entscheiden? Wie kannst du das sagen? Wie kannst du so leben? Du hast sie nicht mehr alle. Entschuldigung, du bist nicht ganz bei Trost. Aber Jesus bleibt nicht beim Schimpfen. Er sagt, er nimmt die Schrift und beginnt bei Mose und allen Propheten, steht da an der Wand, könnt ihr es lesen, und zeigt ihnen alle Stellen. Da steht auch abgeschlossene, vollkommene Grammatik. Er zeigt alle Stellen im Alten Testament in Emmaus-Jüngern, wo Jesus vorkommt. Es war die Predigt, würde ich gerne hören. Die Kassette hole ich mir in den USB-Stick im Himmel, würde ich gerne anschauen, wo er beginnt bei 1. Mose 1 und hört auf bei Maleachi und zeigt, wo er überall vorkommt im Alten Testament. Und was sagen die Emmaus-Jünger hinterher? Und da sind wir wieder beim Thema. Brannte nicht in uns unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? Ja, das Herz fing an zu brennen, da war was. Da wurden Stands gesetzt oder was auch immer, Bypässe gelegt für das Herz. Aber hat es eine Veränderung gehabt bei den Emmaus-Jüngern? Nein. Das Herz hat schon gebrannt in der Erklärung auf dem Weg von Jerusalem weg, aber eine Veränderung war nicht da. Wo haben die Emmaus-Jünger sich verändert? Das ist dieser dritte Aspekt der Seelsorge Jesu, wo er sagt, sie bitten ihn, bleib bei uns, und er bleibt. Bleiben wir bei Geschwistern, die nicht mehr funktionieren, die schräg sind, die kaputt sind, die wir geschimpft haben, denen wir alles erklärt haben und die es trotzdem nicht rallen, die es nicht auf die Kette kriegen, die es nicht schnallen. Jesus sagt, ich habe Gemeinschaft. Ich teile Brot und Wein. Ich bin der Hausherr, ihr seid eingeladen an meinen Tisch. Wenn ihr Gemeinschaft wollt, dann gehe ich nicht weg, auch wenn ihr es noch nicht kapiert habt. Wo kehren die Jünger um? Wo Jesu Liebe sichtbar wird in der Gemeinschaft, die er hält. Das ist seine Herzbehandlung. Brannte nicht das Herz, hat früh gebrannt. Wann haben sie es kapiert? Wo er ihnen die Gemeinschaft am Tisch anbietet. Für uns, Prophylaxe, was machen wir jetzt damit? Erstmal müssen wir, würde der Arzt sagen, gucken, wo stehen wir? Belastungs-EKG. Wie ist meine Herzensbeziehung? Und wenn ich das sehe, wie kann ich mein Herz stärken? Bei einem normalen Herzinfarkt weiß ich das. Bei einem normalen Herzinfarkt weiß ich, wenn ich den gehabt habe, ich muss mein Leben ändern, ich muss abnehmen, ich muss Cholesterin achten, ich muss mich mehr bewegen, ich höre auf zu rauchen. Ihr wisst das besser als ich. Also alle Dinge, die sind ganz klar. Beim biblischen Herzinfarkt ist es gar nicht so einfach. Ich gucke erstmal, wie geht es meinem Herzen? Ein Herz ist ein Muskel, der will trainiert werden. Unser Glaube ist ein Muskel, der will trainiert werden. Was haben wir für Trainingsmöglichkeiten? Hebräer 13 sagt, durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark. Und diese Begrifflichkeit, die können wir genau auf unser Herz auch beziehen. Wir werden innerlich stark durch Gnade Gottes. Ich wünsche euch, dass Gnade Gottes ein Schwerpunkt ist in eurer Gemeinde und in eurem persönlichen Leben. Wie oft ist die Rechthaberei Gottes oder die Rechthaberei des Einzelnen dominant in unserem Leben? Dadurch wird ein Herz nicht trainiert. Herzenstraining, Muskulatur, muskulöses Training ist Gnade. Nimm zu in der Gnade, wachs darin, bade darin, genießt sie und seid auch gnädig zu anderen. Gnade ist Ergometer. Heißt das so? Weiß das jemand? Wo man so nicht mit den Händen macht, mit den Füßen, zeige ich euch jetzt aber nicht, sieht komisch aus. Ich das hier mal. So ein Ergometer. Das zweite ist, im Philipperbrief, wo der Fokus ist, diene anderen Menschen, ist der ganze Philipperbrief ist voll, sagt, guck von dir weg, Jesus guckt von sich weg, Epaphroditus guckt von sich weg, Paulus guckt von sich weg, alle sagen, ich will gucken, dass dem anderen gut geht. So ist Philipperbrief. Und dann sagt ihr, werdet Gottes Frieden erfahren, sein Friede wird euer Herz und eure Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Es ist die Gnade Gottes, die uns stärkt und der Friede Gottes, der das in unserem Herzen bewahrt. Training, hab ich ein Trainingsprogramm mit Gnade und mit Friede? Oder sind wir bekannt für Rechthabereien und Streitigkeiten? Ihr hier nicht in Mademühl. Ich kenne euch ja gar nicht, wie ihr funktioniert im Detail, aber bei euch ist das bestimmt toll. Bei uns in Breitscheid bin ich manchmal verwundert, wie schnell sowas kippt. Wie schnell du aus der Gnade, aus dem Frieden aussteigst in Bereiche, wo du hinterher denkst, wie bin ich hier hingekommen? Wie konnte das passieren? Und das ist mir ein ganz wichtiges Momentum, in Epheser 5 steht, dass durch Singen, durch Lobgesänge, geistliche Lieder und ich würde gerne ergänzen, durch Gottes Wort in unserem Herzen auswendig bewegen. Psalm 139 ist meine Hausaufgabe für euch. Lernt den auswendig bis Weihnachten. Schafft ihr jetzt bis zum zweiten Weihnachtstag jeden Tag ein Vers und dann immer den Tag vom Vortag mit dazu. Das geht. Sucht euch einen Hund, geht im Wald spazieren, der bellt, wenn ihr euch verhaspelt. Bei 12, Vers 12 und 13 war bei mir immer so ein Problem. Singt miteinander Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lobe Gottes. Wie wird das Herz stark? Durch Gnade, durch Friede, durch Lob Gottes. Das trainiert den Herzensmuskel deines und meines Glaubens. Wir sind am Ende. Mach diese Standortbestimmung. Wo stehe ich? Hast du Vorsorgeuntersuchung? Redet ihr miteinander? Habt ihr Beziehungen? Und sagt, hier, meinem Herzen geht es nicht gut. Oder fragst du auch, was ist mit deinem Herz los? Bist du noch beim Herrn? Sind wir unterwegs? Gibt es Risikofaktoren, die du vermeiden musst in deinem geistlichen Leben? Hast du eine Therapie, eine Medikation? Ich habe Dinge genannt. Sprüche 27 sagt, so wie sich das Gesicht im Wasser spiegelt, spiegelt das Herz den Menschen. Wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen, nicht aus der Gnade fallen, bitte. Das meine ich nicht. Der Herr hält die kaputten Geschwister genauso aus wie die, die funktionieren. Aber wir wollen mit ihm leben und wir wollen nicht mit schwerem Herzen in der Gemeinde und in unserem Alltag sitzen, sondern mit einem Herzen, was funktioniert und was geprägt ist von seinem Frieden, seiner Gnade. Ich ende mit Psalm 73, ab Vers 21, damit bin ich eingestiegen, der Psalm Asaphs, und am Ende sagt er, da erkannte ich, sagt der Psalmist, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen, sagt er. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erscheinen. Doch ich gehöre immer noch zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank oder völlig geschwächt? Bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das wünsche ich euch in dieser Adventszeit, dass der Gott, unser Herr Jesus, der Trost eurer Herzen ist. Amen.